Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Auch ein liebes Hallo an alle neuen Abonnenten. Ich freue mich immer, wenn ja wieder neue Leute auch dazukommen auf meinem Kanal und gerne zuhören, wobei die Fälle, die man vorstellt, natürlich immer sehr, sehr schlimm sind. Das ist natürlich so. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ihr da seid und auch eure Kommentare zu den Fällen abgibt bei YouTube oder auch bei Instagram. Da freue ich mich immer auch auf Rückmeldungen zu den Fällen. Viele von euch hatten sich ja auch mal wieder geklärte Fälle gewünscht. Deswegen gibt es heute einen geklärten Fall. Ich hatte nämlich vor kurzem, ich gucke ja auch ab und zu mal Dokus durch über geklärte Mordfälle, und da war ein Fall von Jonathan H. dabei. Sagte mir überhaupt gar nichts. Dann habe ich es so ein bisschen gegoogelt, als ich mir die Doku angeschaut habe, und es ist schon ein wirklich krasser Fall. Ich habe gesehen, dass Insolito den, glaube ich, auch vor kurzem erst gebracht hat. Habe ich dann nachgesehen, aber ich habe gedacht, da machst du jetzt auch eine Folge zu. Wenn ihr die Folge natürlich jetzt schon bei ihm gehört habt, ja, weiß ich nicht, ob es dann noch interessant für euch ist, aber vielleicht mögt ihr mir ja auch nochmal zuhören. Ich habe natürlich auch noch ganz anders verarbeitet wie er. Ich weiß nicht, welche Quellen er genutzt hat, spielt ja auch keine Rolle. Aber ich fand den Fall halt auch sehr interessant, und da ihr euch das ja mal wieder gewünscht habt, gibt es jetzt heute eine geklärte Folge. Hier muss ich aber mal wieder eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Es geht wirklich um Missbrauch, um Gewalt, um Zerstückelung von Körperteilen, um ja wirklich richtig krasse Gewalt, die da passiert ist. Wenn ihr mit sowas nicht so gut umgehen könnt, dann hört euch das vielleicht besser nicht an. Ich wollte es nur vorab noch einmal sagen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Folge heute. Es ist der 6. November 2011 in Leipzig. Spaziergänger finden einen Arm am Ufer der Weißen Elster im Gras. Der Arm ist bläulich verfärbt und sehr dünn. Man fand ihn in der Nähe des Palmengartens. Da die Spaziergänger sicher sind, dass es sich hierbei um keinen Tierknochen handelt, rufen sie die Polizei. Auch die Polizei bestätigt den Verdacht des Finders. Kurz nach dem Fund startet die Polizei weitere Suchaktionen in der Weißen Elster. Taucher bergen kurz darauf einen zweiten Arm. Er war nur ein paar Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Auffällig war, dass der erste sowie der zweite Arm sauber vom Schultergelenk abgetrennt waren. Trotz dieser Tatsache schließt die Polizei aber nicht direkt auf eine Tötung, sondern auf Selbstmord. Die Weiße Elster, die kilometerweit durch Leipzig fließt, zieht immer wieder lebensmüde Menschen an. Und dann kommt es vor, wenn leblose Körper bei starker Strömung durch die Wehr geschwemmt werden, dass Arme und Beine vom Rumpf abgetrennt werden. Aber ein Detail kann dazu nicht passen. Als man sich nämlich die Arme genauer anschaut und auch die Hände, stellt man fest, dass alle 10 Fingerkuppen abgehackt worden sind. Die Polizei ist sicher, dies ist nicht ohne Grund geschehen. Dies wurde gemacht, um die Identität des Toten zu verschleiern. Am nächsten Morgen suchen die Polizeitaucher weiter. Diesmal finden sie etwa 100 Meter von der Fundstelle entfernt, unter der vielbefahrenen Zeppelinbrücke, einen verstümmelten Torso. Er lag dort im Schlick. Der Kopf der Leiche wurde bisher nicht gefunden. Auch stellte man fest, dass die Genitalien an der männlichen Leiche gefehlt haben. 22 Messerstiche am Rumpf zählte man. Vermutlich war inneres Verbluten die Todesursache. Die Mordkommission gleicht Vermisstenfälle in der Datenbank ab. Wer ist die Leiche, die noch so grausam zerstückelt wurde? In der Datenbank finden sie keinerlei Treffer, die passen könnten. Und manchmal ist es ja so, dass die Polizei Leichenfotos veröffentlicht, aber das sind dann ja eigentlich Leichen, von denen man meist ein Gesicht veröffentlicht. Aber da dies hier ja fehlt, denn ich hatte es vielleicht noch gar nicht gesagt, der Kopf der Leiche fehlt, und dann kann man natürlich auch schlecht etwas veröffentlichen, für die Beamten also noch schwieriger. Was man damals aber sagen konnte: Es handelt sich um einen jungen Mann, mittelgroß, sportlich, schlank, mit schwarzen Haaren. Weitere Untersuchungen der Chromosomen ergeben dann, dass er asiatischer Abstammung sein könnte. Die Polizei sucht nach Hinweisen in der Öffentlichkeit zur Identität des Toten. Durchsucht werden sogar zahlreiche Müllcontainer nach Mülltüten, in denen das tote Opfer zum Transport gepackt worden sein könnte. 2 Wochen später, ohne Hinweise, setzt die Polizei sogar eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus. 1 Woche danach geht Maria B. zur Polizei. Sie vermisst einen guten Freund, der Jonathan heißt. Dieser wollte eigentlich im November mit ihr und ihrer Gruppe zu einer Cosplay-Convention fahren. Diese ist beliebt in der Manga-Szene. Auf Cosplay-Veranstaltungen verkleidet man sich meistens auch sehr aufwendig. Für diese Veranstaltung, die Jonathan sehr interessierte, hatte er sogar schon Geld im Voraus bezahlt. Aber Jonathan kam nicht zum Treffpunkt am Leipziger Hauptbahnhof. Einmal im Monat trafen die Freunde sich dort immer am McDonald's. Und ein Detail, was die Freunde nennt, könnte tatsächlich auf die Leiche im Elsterbecken passen. Jonathans Vater war Vietnamese, seine Mutter Deutsche. So durchsuchte man also die Wohnung von Jonathan. Tatsächlich sah die Wohnung auch so aus, als sei dort einige Zeit niemand mehr gewesen. Zur Überprüfung stellt die Kripo dann unter anderem Jonathans T-Shirt und Zahnbürste sicher. Auch auffällig in der Wohnung, die Beamten finden einen Brief vor, dieser wurde aber am Computer verfasst. Darin steht: Ich habe keine Lust, Teil dieses Systems zu werden, das ich nicht mag. Deshalb habe ich mich mit einem Freund von außerhalb getroffen, bei dem ich vorläufig unterkomme. Der Brief würde also darauf schließen lassen, dass Jonathan eine Auszeit braucht, bei einem Freund ist, seine Ruhe möchte und dass niemand nach ihm sucht. Aber die anschließende Untersuchung räumt diesen Verdacht eher aus. Zumindest hielt sich Jonathan am Ende scheinbar nicht mehr freiwillig bei seinem Freund auf, sollte er den Brief überhaupt verfasst haben. Denn nun ist klar, die Leiche aus dem Elsterbecken ist Jonathan. Die Kripo ist sich sicher, dass der Brief dazu diente, eine falsche Fährte zu legen. Und dass der Brief vermutlich von seinem Mörder stammt. Scheinbar hat auch, außer seiner guten Freundin, niemand Jonathan vermisst. Keiner meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Es stellt sich dann heraus, dass Jonathans Vater, ein vietnamesischer Gastarbeiter, keinen Kontakt zu seinem Sohn hatte. Seine Eltern trennten sich noch, bevor er geboren wurde. Und auch das Verhältnis zur Mutter schien kein so gutes gewesen zu sein. Jonathans Mutter erzog ihn streng religiös. Jonathan wurde sogar vor Verwandten abgeschottet. Nicht mal einen Gameboy durfte er haben. Als Jonathan in die Pubertät kommt, scheint das Verhältnis noch schlechter zu werden. Schließlich schickt seine Mutter den hochbegabten Jungen auf die christliche Christophorus-Schule bei Zeitz, circa 60 Kilometer von Leipzig entfernt. Er interessierte sich dort brennend für Physik und war Computerfreak. Oft treffen ihn Mitschüler in der Schulbibliothek. Er wirkte immer etwas zerstreut, aber sehr lieb, ruhig und zurückhaltend. Keiner könnte ein böses Wort über ihn verlieren. Er war nicht unbeliebt in der Schule. Als Jonathan dann allerdings volljährig wird, bricht er mit seinen Eltern, zieht in eine eigene Wohnung in den Südwesten von Leipzig. Dort soll er immer mehr zurückgezogen gelebt haben und von Hartz IV gelebt haben. Seine Nachbarn in Leipzig beschrieben ihn als einen ängstlichen Eigenbrötler. 2008 macht Jonathan dann doch noch sein Abitur, doch er kann sich nicht entscheiden, was er nun mit seinem Leben anfangen soll. Gelegentlich jobbte er auch in der IT-Branche. Und auch kommt ein Detail ans Licht von Nachbarn und Freunden. Jonathan war homosexuell. Die Polizei schließt nun einen möglichen Mord aus sexuellen Motiven nicht aus. Deshalb hätte die Polizei natürlich auch gerne Jonathans Handy oder seinen Computer durchsucht, um Hinweise zu finden. Aber auch der Computer war nicht auffindbar. Die Polizei vermutet, der Täter hat diesen mitgehen lassen. Auch ist ja auch immer noch unklar, wann Jonathan überhaupt verschwunden ist. Dass Jonathan homosexuell war, wussten nur wenige. Er verheimlichte das zwar nicht, jedoch ging er auch nicht offensiv damit um. Auf einer Geburtstagsfeier lernt er Benjamin H. kennen. Die beiden Gleichaltrigen verstehen sich auf Anhieb. Auch Benjamin ist Computerfreak. Benjamin ist ein rothaariger, blasser, dünner, fast hagerer Typ mit Brille aus Arnstadt in Thüringen. Benjamin stottert, seine Mitschüler hänseln ihn. Aufgrund schlechter Noten musste er das Gymnasium verlassen. Nach seiner ersten abgebrochenen Ausbildung als Bäcker zieht er nach Leipzig und fängt eine neue Ausbildung als Physiotherapeut an. Seit die beiden sich kannten, verbrachten Benjamin und Jonathan viel Zeit zusammen. Was Jonathan zu diesem Zeitpunkt aber nicht weiß, ist, dass Benjamin einen schrecklichen Wunsch hat, den er in die Tat umsetzen möchte. Sein Plan war es, sich einen Mord zu seinem 23. Geburtstag zu schenken. Und dieser Mord soll an einem Homosexuellen verübt werden. Schon einmal hatte Benjamin es an jemand anderem versuchen wollen. Der Plan misslingte. Nun soll Jonathan für seinen grausamen Plan herhalten. Und dieser ahnt von nichts. Dann kam es zum 12. Oktober 2011. Benjamin wird 23. Er lädt Jonathan in seine Wohnung in Leipzig ein. Seine WG-Mitbewohnerin ist nicht zu Hause. Was danach passiert, kann nicht mehr zweifelsfrei festgemacht werden. Jedoch geht man von folgendem Tatablauf aus. Jonathan wird von Benjamin mit einer Eisenstange mehrfach auf den Kopf geschlagen oder einer Hantel, irgendwie sowas soll es gewesen sein, wovon dieser vermutlich bewusstlos wurde. Dann fesselt Benjamin ihn an den Handgelenken, soll ihn vergewaltigt haben. Danach soll er Jonathan seine Geschlechtsteile abgetrennt haben und ihn mit 22 Messerstichen in Hals und Rumpf getötet haben. Ja, da muss man jetzt erstmal schlucken. Aber es geht leider grausam weiter. Er soll ihn dann in die Badewanne gelegt haben und den Körper mit einem Dolch und Sägemesser zerteilt haben. Die Kenntnisse seiner Physiotherapie-Ausbildung kamen ihm dabei zugute. Denn man wunderte sich ja, dass die Körperteile so zerteilt waren wie von jemandem, der Kenntnisse in dem Bereich gehabt haben muss. Danach soll er die Leichenteile in Müllsäcke gepackt haben und sie in seinen Kühlschrank gepackt haben. Die Wohnung soll Benjamin mit Spezialreiniger nach der Tat sauber gemacht haben. Und dann ging er, als wäre nichts passiert, wenige Stunden später zu einem Freund und feierte dort mit ein paar Gästen seinen Geburtstag. Den Gästen der Feier war nicht aufgefallen, dass etwas sonderbar an diesem Tag mit Benjamin gewesen sei. Kurze Zeit danach muss er dann die Leichenteile in die Weiße Elster geworfen haben. Die Kripo durchleuchtet nach dem Mord nun immer mehr das Umfeld von Jonathan. Dabei stoßen sie dann endlich auch auf Benjamin H. Sie wollen ihn als Zeugen vorladen. Einige Male entschuldigt er sich bei der Polizei per E-Mail. Irgendwann meldet er sich einfach gar nicht mehr und meldet sich beim Einwohnermeldeamt ab, ohne eine neue Adresse zu hinterlegen. Derweil findet Anfang Dezember 2011, nachdem man ja nun wusste, die Leiche aus der Weißen Elster ist Jonathan, ein Trauermarsch für ihn statt. Fast 100 Freunde und Bekannte treffen sich zu diesem Trauermarsch, zünden Kerzen an und weinen zusammen. Benjamins Eltern melden ihren Sohn dann Mitte Dezember als vermisst. Daraufhin geht man dann in Benjamins Wohnung. Die Polizei sichert in der Küche und im Badezimmer Blutspuren. Diese Blutspuren sind von Jonathan. Und auch der Brief, den man bei Jonathan damals zu Hause fand, auf dem fanden sich dann auch DNA-Spuren von Benjamin. Für die Ermittler schließt sich bald der Kreis und diese sind fast sicher, sie haben den Mörder von Jonathan, sein eigentlicher Freund Benjamin. Die Polizei fahndet nach Benjamin, zu dieser Zeit schließen sie auch einen Suizid von ihm nicht aus. Sie finden eine alte Handyrechnung von ihm, die aufzeigt, dass er recht häufig vor seinem Verschwinden mit einem Mann aus Kassel telefoniert haben soll. Daraufhin lässt die Kripo sein Telefon überwachen. Bei einem Gespräch hören die Beamten im Hintergrund einen Mann stottern. Mitte April, die Beamten sind sich sicher, es ist Benjamin H. Fast 5 Monate nach dem Mord an Jonathan stürmt daraufhin das SEK am 11. April 2012 um 21.30 Uhr die Wohnung des Mannes aus Kassel im Stadtteil Wesertor und nimmt Benjamin widerstandslos fest. Gleich nach der Festnahme äußert Benjamin im Polizeiwagen, es täte ihm alles so unendlich leid. Auch findet man eine Tonaufnahme von Benjamin, vermutlich in seiner Wohnung aufgenommen. Auf der Aufnahme spricht er davon, einen Homosexuellen töten zu wollen. Den Kopf des Opfers will Benjamin zertrümmern und im Wald vergraben. Auch ist auf der Aufnahme zu hören, dass er Sex mit demjenigen haben möchte, ihn zerteilen, dass derjenige aus Leipzig sein soll und sexuell passiv. Anfang Oktober 2012 startet dann der Prozess um den Mord an Jonathan. Insgesamt 50 Zeugen und 6 Sachverständige werden geladen. Vor Gericht wirkt Benjamin H. teilnahmslos, weicht Blicken der Richter aus und spricht nur leise. Die meiste Zeit sitzt er zusammengekauert zwischen seinen Anwälten. Seine Anwälte Jens Marder und Mario Seidel halten ihren Mandanten für schuldunfähig, fordern einen Freispruch. Die Anwälte wollen, dass Benjamin in die Psychiatrie kommt. Das psychiatrische Gutachten attestiert ihm eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Er habe eine Bindungsstörung entwickelt mit Frauen, seine Probleme gehabt, als Einzelgänger durchs Leben gegangen und sei unfähig, mit seiner eigenen Sexualität umzugehen. Benjamin sei weiterhin gefährlich, heißt es darin. Therapiemaßnahmen seien dringend erforderlich, ließ es verlauten. Der Richter Jagenlauf sprach von einer Seele mit tiefen Abgründen. Und der Angeklagte habe aus Mordlust gehandelt. Sein Ziel lag einzig und alleine daran, einen Menschen zu töten. Auch appelliert der Richter an ihn, endlich zu sagen, wo der Kopf von Jonathan versteckt sei. Auch Jonathans Mutter ließ ihre Anwältin als Nebenklägerin im Prozess auftauchen, sie selbst wollte nicht dabei sein. Auch so liest man leider nur sehr wenig darüber, wie es ihr mit der Situation ergangen ist, obwohl man sich natürlich vorstellen kann. Das Gericht sah es übrigens als erwiesen an, dass Benjamin am 12. Oktober 2011 seinen Freund in die Wohnung lockte und dort auf grausame Art und Weise tötete. Auch ein 4-stündiges Videogespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird abgespielt. Darin spricht Benjamin mit seinen Anwälten über den Mord. Erst widerrief er nämlich sein Geständnis. Am 13. Dezember 2012 ergeht das Urteil gegen Benjamin H. Das Landgericht Leipzig verurteilt ihn zu 14 Jahren Gefängnis. Die Dauer der U-Haft und des Klinikaufenthalts werden auf die Strafe angerechnet. An der Schuld des Angeklagten bestehe nicht der geringste Zweifel. Der Richter ließ verlauten, vielleicht werden Sie eines Tages erkennen, wie krank Ihre Gedanken waren. Und er sagte, wenn sie jemals wieder in Freiheit kommen, dann ist es aus Sicht der Kammer ein sehr, sehr weiter Weg. Demnach müsste bei der Strafe von 14 Jahren Benjamin nicht mehr so viele Jahre vor sich haben, bis er wieder auf freien Fuß kommen sollte, sollte ein Gutachter das befürworten. Ich hatte ja am Anfang noch erwähnt, dass Benjamin H. erst ein anderes Opfer im Sinn hatte, aber dann ja doch Jonathan gewählt hatte. Und dieses erste Opfer oder potenzielle Opfer sollte Stefan B. werden, der Name ist geändert. Er lernte Benjamin in Leipzig kennen und die beiden hatten 16 Jahre Altersunterschied, also Stefan war sehr viel älter. Der junge, hagere Benjamin fuhr ihn nämlich mit dem Fahrrad an. Er entschuldigte sich und sie rauchten eine Zigarette zusammen, tauschten Telefonnummern aus. Stefan war nämlich auch homosexuell und begegnete Benjamin immer mal wieder in einer Kneipe. Irgendwann ließ Stefan B. Benjamin dann mal in seine Wohnung und Benjamin fragte ihn dann, ob dieser nicht traurig sei, dass er keine Badewanne hätte. Stefan lud Benjamin immer mal wieder beiläufig zu sich nach Hause ein. Dass Stefan kein Opfer von Benjamin wurde, so sagt er, lag wohl an seinem Instinkt. Denn Benjamin fragte ihn irgendwann, ob er sich nicht vorstellen könne, einen Menschen zu töten. Da ging bei mir die Alarmanlage an, sagt Stefan später. Danach trafen sie sich nur noch wenige Male und der Kontakt bricht ab. Eines Morgens macht Stefan dann den Fernseher an und sieht Benjamins Fahndungsfoto im Fernsehen. Daraufhin geht er sofort zur Polizei. Ja, und das wird wohl auch sein großes Glück gewesen sein, aber leider auch Jonathans traurige Geschichte und eben Jonathans Tod somit, dieser wirklich tragische und grausame Tod, den er erleiden musste und einfach jemanden vertraut hat und dann wirklich so kaltblütig ermordet wurde. Es haben auch von Jonathan in dem einen Interview Klassenkameraden und Freunde etwas gesagt. Und da hieß es immer auch, dass er einfach auch schnell Vertrauen zu Menschen fasste und er hat wahrscheinlich nichts Böses erwartet und wird dann so kaltblütig von einem guten Freund umgebracht. Und ja, ich finde es wirklich sehr, sehr schrecklich, auch wie das Ganze passiert ist, dass er ihm auch die Geschlechtsteile abgeschnitten hat. Ich finde, das zeugt auch nochmal irgendwie von großer Brutalität. Ich weiß auch gar nicht, ob die Geschlechtsteile überhaupt jemals gefunden wurden, der Kopf ja auch nicht. Dann hatte den Benjamin wohl wirklich mehrmals noch darum gebeten, auch damit Jonathan vernünftig und würdevoll bestattet hätte werden können. Aber der Kopf wurde, nach dem, was ich so gelesen habe, bis heute nicht gefunden. Und das finde ich schon wirklich schlimm. Oder ob er sich das noch so in seinen kranken Fantasien dann quasi für sich behält, dass er weiß, wo eben der Kopf ist oder vielleicht auch noch die Geschlechtsteile. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die gefunden wurden. Da muss ich auch gerade wieder so an Manfred Seel denken, der sich das ja auch dann scheinbar in seinem Kopf so ausgemalt hat, dass er ja auch nur wusste, wo zum Beispiel Britta Simone Diallo war, nämlich in seiner Garage, oder er mit Sicherheit auch weiß, wo viele Körperteile oder Leichen am Ende geblieben sind. Ja, ich denke, das ist so eine Art Macht, die dann vielleicht auch spüren wollen, könnte ich mir denken, obwohl Jonathan natürlich auch noch relativ jung war mit 23. Aber wer weiß, wenn man ihn nicht gefunden hätte, was dann noch alles passiert wäre. Das mag man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen, was da vielleicht für eine Karriere als Serienmörder passiert wäre. Man weiß es nicht, man kann das auch nur spekulieren. Aber vielleicht wäre das der Anfang gewesen von etwas einfach ganz, ganz Grausamen, ne? Das weiß man halt immer nicht bei solchen Tätern. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Folge zum Mord an Jonathan H. Ich hoffe, dass es euch heute mal wieder gefallen hat, dass mal eine geklärte Folge kam, auch wenn die leider sehr, sehr traurig war und sehr, sehr grausam. Aber ab und zu wünscht ihr euch ja auch mal geklärte Fälle, das kann ich auch verstehen. Da wird auch jetzt bald auch noch einiges kommen. Aber ich hoffe, ja, dass es für die Leute, die auch mal ganz gerne geklärte Fälle hören, dann heute mal wieder interessant war. Und ich sage bis zum nächsten Mal, bis zu einem nächsten Fall, eure Lia.